ARD. NDR Kultur. Mikado.
Am Mikrofon Anouk Charlén, hallo. Keine Angst, ihr seid hier richtig. Das hier ist immer noch der Bücherwurm, den ihr kennt. Der ist nur ein ganz kleines bisschen anders. Klar, ihr habt das schon gemerkt, ich bin nicht Jörg-Peter von Klarenau. Der hatte im Juni seine letzte Bücherwurm-Sendung. Der ist in Rente gegangen und darf sich die Sendung jetzt ganz gemütlich vom Küchentisch aus anhören oder vom Sofa aus. Ihr wisst schon. Liebe Grüße.
Ach ja.
Ach ja, den kennt ihr doch auch. Stefan Schad ist dabei, wie fast immer, wie schön.
Ja, schon seltsam ohne Jörg-Peter, oder?
Ja, irgendwie schon, ja.
Ja, aber auch irgendwie schön, mit euch hier zu sitzen jetzt.
Ja, das Wir, das sind Julia Nachtmann und das bin ich, Anouk. Und vielleicht kennt ihr Julia von den Pfefferkörnern oder aus einem unserer vielen Hörspiele. Toll, dass du dabei bist.
Ja, danke. Ich freue mich auch sehr und vor allem auch darauf, die tollen Bücher vorzustellen und zu lesen gleich.
Findet ihr eigentlich auch, dass Bücher wahnsinnig gut riechen?
Ja.
Ja, aber nicht die Schulbücher. Die fand ich immer ein bisschen fies.
Ja, auch wer die schon alles in der Hand hatte.
Ja, das bräuchte ich auch nicht mehr. Aber zurück zur Schule können wir in diese Sendung trotzdem mal gehen.
Och nee, wirklich?
Sonntags?
Ja, keine Angst, natürlich keine normale Schule. Ich sag's euch, das wird euch gefallen.
Ah, das meinst du. Ja, klar.
Ja. Die Schule der kleinen Götter heißt das Buch, aus dem ich euch gleich vorlesen möchte. Ist witzig, wirklich.
Und in meinem ersten Buch geht es um Mats. Mats ist ziemlich schüchtern und kriegt vor Fremden fast kein Wort raus. Und ganz anders ist Ricky die Neue in der Klasse. Und trotzdem werden die beiden beste Freundinnen, bis die Freundschaft irgendwann zerbricht.
Ich werde euch dann noch Henry Kolonko vorstellen. Der ist echt cool und mega nett. Sein Hobby ist es, verlorene Dinge zu finden und diese den ursprünglichen Besitzern zurückzugeben.
Und dann wird's noch ein bisschen gruselig. Also, oder zumindest spannend. Ich nehme euch mit in ein altes Herrenhaus und gemeinsam erkunden wir das Geheimnis von Darkmoor Hall. So heißt das Buch übrigens auch.
Ich schlage vor, wir starten in der Schule und zwar in der mit den Göttern. Zu dem Ausschnitt, den Stefan jetzt liest, da gibt es im Anschluss wie gewohnt eine Preisfrage. 4 stellen wir insgesamt in der Sendung und wenn ihr die alle rausbekommt, dann ist euch ein Buchpreis so gut wie sicher.
Okay, ich leg dann mal los, ja?
Klaro, hier kommt der erste Ausschnitt aus dem Buch »Die Schule der kleinen Götter«.
Der alte Fährmann wird euch 4 teilen, wenn er euch mit seinem Boot erwischt, gab Nico, der leuchtende Geist, zu bedenken. Oder Schlimmeres! Falls er mich entdeckt, korrigierte der Junge, dessen Wangen sich vor Anstrengung rot färbten, während er an dem Seil zog. Komm schon, Kirby, ich weiß, dass du kein Wasser magst, aber ich brauch dich hier mal. Und tatsächlich kam der riesige, 3-köpfige Hund näher, beugte sich nach unten und zerbiss das Seil mit seinen Reißzähnen. Zum Dank wuschelte der Junge ihm durchs Fell. In der Ferne waren Flügelschläge zu hören. Bestimmt von den Haustieren seiner Schwester. Mist! Es blieb ihnen nicht viel Zeit. Mir nach! Sagte der Junge, nahm Anlauf und sprang auf das Boot. Es schaukelte wild von einer Seite zur anderen, aber der Junge schaffte es, das Gleichgewicht zu halten und nicht das schwarze Wasser zu berühren, von dem ein seltsamer Dampf aufstieg. Erwartungsvoll blickte er zu seinen Freunden. Doch weder Nico noch Kirby machten Anstalten, es ihm gleichzutun.
»Worauf wartet ihr? Wir müssen los!« zischte er ihnen zu.
Doch Nico schüttelte den Kopf.
»Meister, ich kann diesen Fluss nicht überqueren. Unmöglich. Ich mag mir nicht ausdenken, was dann mit mir passieren wird.«
Der Junge ließ die Schultern hängen und wandte sich an den Hund.
»Und was ist mit dir?« »Kirby, du bist mein bester Freund. Du wirst doch mitkommen, oder?«
Doch der Hund begann, auf der Stelle zu tänzeln und gab ein Winseln von sich. Währenddessen wurden die Flügelschläge lauter und hallten von den Wänden der Grotte wider. Jemand war auf dem Weg hierher. Es blieb keine Zeit.
»Keine Panik, Kumpel. Dir wird nichts passieren. Na komm jetzt!«
Kirby ließ seine 6 Ohren hängen und winselte immer lauter. Währenddessen streckte der Junge beide Hände nach ihm aus.
»Ich lass dich nicht zurück. Du musst springen!«
Der Hund nahm scheinbar all seinen Mut zusammen, tastete mit den Vorderpfoten vorsichtig nach dem Boot und wollte zum Sprung ansetzen.
»Hey, was treibt ihr da? Geht vom Boot weg!«
rief plötzlich eine Stimme zu ihnen rüber. Kirby erschrak so sehr, dass eine seiner Pfoten abrutschte und die Pranke für eine Millisekunde das pechschwarze Wasser berührte. Sofort schreckte der Hund zurück, jaulte auf und bellte so laut, dass wahrscheinlich jeder im Umkreis von einem Kilometer auf sie aufmerksam wurde. An der Stelle, wo Kirby das ölige Wasser berührt hatte, dampfte es noch mehr und begann sogar zu sprudeln. Dem Jungen drehte sich der Magen um, und er dachte schon, er müsste sich übergeben, doch die Übelkeit kam nicht nur von den stinkenden Dünsten, sondern auch vom Schaukeln des Bootes. Kirby hatte dem nämlich aus Versehen einen Stoß verpasst, und nun schwankte das Boot mit dem Jungen darauf vom Ufer weg.
Im ersten Ausschnitt habt ihr eben Zack kennengelernt.
Genau. Der ist der Sohn von Hades, dem Gott der Unterwelt. Eigentlich würde er aber gern auf die Götterschule im Olymp gehen, so wie alle anderen auch. Deshalb versucht er auch immer wieder zu fliehen, wie in dem Ausschnitt gerade. Leider erfolglos.
Durch einen Deal mit seinem Vater kommt er aber schlussendlich doch zur Schule seiner Träume. Und da sind seine Probleme trotz all der Götter überraschend normal. Und die anderen Kids sind irgendwie auch gar nicht so nett wie gedacht.
Was will der Typ hier? Ist das nicht Hades Sohn? Was? Das halbe Hemd? Nie im Leben.
Zacks Lächeln geriet ins Wanken. Es verschwand komplett, als ihm jemand ein Bein stellte und er, vor aller Augen unsanft, der Länge nach hinfiel.
Volltreffer!
Rief ein Typ und sprang aus den Umstehenden hervor. Ein anderer kam dazu und schlug ein.
Nicht schlecht, Bro!
Das waren Deimos und Phobos. Sie überragten Zack jeweils ein gutes Stück, sahen ziemlich muskulös aus für ihr Alter und hatten kastanienbraune Haare. Sie sahen unverschämt gut aus. Das musste Zack zugeben. Bestimmt hatten sie das von ihrer Mutter Aphrodite geerbt, der Göttin der Liebe. Aber der streitlustige Charakter kam eigentlich vom Kriegsgott Ares. Mit den beiden wollte er es sich lieber nicht verscherzen. Die ersten Kinder begannen zu lachen, und Zack spürte, wie sein Gesicht anfing zu glühen. Er rappelte sich auf und klopfte seine Klamotten ab. Dann gab er sich einen Ruck und streckte die Hand aus. »Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Zackreus, aber meine Freunde nennen mich Zack. Ich bin neu hier.
Wir wissen genau, wer du bist, und wir wollen solche Gruftis wie euch nicht auf dem Olymp. Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist.«
Eben habt ihr Ausschnitte aus dem Buch »Die Schule der kleinen Götter« von Lucy K. Walker gehört. Das Buch nimmt die Leserinnen und Leser mit in den turbulenten Schulalltag der Kinder bekannter Götter. Das Ganze ist kreativ, lustig und mitreißend erzählt. Hier kann man wirklich einiges über griechische Götter erfahren, ohne dass man das Gefühl hat, dass man selbst gerade die Schulbank drückt. Die tollen Bilder, die sorgen immer wieder für zusätzliche Auflockerung. Das Buch »Die Schule der kleinen Götter« ist in der Reihe im Baumhaus Verlag erschienen.
Achtung, wir kommen zu unserer ersten Preisfrage. Wie heißt der Hund von Zack, der Hauptperson in dem Buch? Also wie ist der Name des Hundes?
Das nächste Buch, das hat irgendwie einen komischen Titel. Luftmaschentage. Das liest du für uns, Julia. Was ist das denn?
Ja, ich als alte Häklerin weiß das. Luftmaschen macht man nämlich beim Häkeln. Und das wiederum liebt auch Mats. Und um die geht's in meinem Buch.
Und Das ist ja auch unser Buch für unsere Testleserinnen und Testleser. Zwei Kinder haben das also vorher schon zugeschickt bekommen, haben es gelesen und verraten uns im Anschluss an die Lesung von Julia ihre Meinung zum Buch. Ich bin gespannt.
Irgendwie lief nichts nach Plan. Meine Finger waren steif gefroren, meine Hose klebte feucht an meinem Hintern und ich hatte schon 4-mal versucht, in dem mickrigen Licht der Straßenlaterne einen neuen Faden einzufädeln. Aber das Schlimmste war, der Brockner konnte jederzeit nach Hause kommen. Von seinem Wohnzimmerfenster aus hatte er einen prächtigen Blick auf den Baum, in dem ich saß. Also höchste Zeit, fertig zu werden. Ich lutschte den Faden an. Eklige Wollfussel blieben in meinem Mund hängen, aber wenigstens rutschte das feuchte Ding jetzt endlich durch die Nadel. Mit 2 Fingern versuchte ich, die Fussel aus meinem Mund zu fischen. »Was zur Hölle machst du da?« fragte plötzlich jemand von unten. Ich zuckte zusammen. Die Nadel fiel mir aus der Hand und verschwand irgendwo im Gras unter dem Baum. Schnell klammerte ich mich am Ast über mir fest, beugte mich vor und starrte in die Dunkelheit. Direkt unter dem Baum stand eine schwarze Gestalt. Aber erst als ihre Kapuze ein bisschen verrutschte, erkannte ich sie. Ricarda, die komische Neue aus meiner Klasse. »Ziehst du dem Baum einen Pulli an, damit er nicht friert oder was?« Ich antwortete nicht. Natürlich nicht. Das lag an Madame Schüchtern, der Tiefseekrake in meinem Bauch. Sie hatte sich vor Schreck zu einem großen, harten Ball zusammengerollt. Schon klar, dass es die nicht in echt gab, aber der riesige Kloß, der von unten gegen meinen Hals drückte, fühlte sich genau so an. Antworten unmöglich. Und außerdem war das eine total bescheuerte Frage. Langsam rutschte ich auf dem Ast Richtung Stamm und versuchte dabei, von oben in dem kurzen, halbgefrorenen Gras den roten Wollfaden zu finden, an dem die Nadel hing. »Suchst du vielleicht die hier?« Die Nadel blitzte in Ricardas Hand auf. Ich streckte mich nach der Nadel aus, aber Ricarda grinste und zog ihre Hand wieder zurück. Dann holte sie aus und wollte die Nadel gerade in hohem Bogen ins Nirgendwo schmeißen, als der Brockner durch die Dunkelheit brüllte: »Hey, ich seh dich! Raus aus dem Garten!« Ich presste mich mit dem Rücken gegen den Stamm und machte mich ganz klein. »Hau ab!« schrie ich in meinem Kopf Ricarda zu. »Verschwinde!« Manchmal klappte das. Bei Charlotte zum Beispiel. Dann guckte sie mich an und wusste einfach, was ich dachte, aber nicht sagen konnte. Bei Ricarda funktionierte das definitiv nicht. Oder vielleicht doch, und sie machte deshalb genau das Gegenteil.
»Hier«, flüsterte sie, »nimm das blöde Ding, ich lenk ihn ab.«
Sie hielt mir die Nadel hin. Kaum hatte ich sie, marschierte Ricarda direkt auf den Brockner zu.
»Tut mir leid«,
sagte sie, und ihre Stimme hörte sich dabei ganz fremd an, höflich und vorsichtig.
»Ich dachte, das hier wäre öffentlich.«
»Ist es auch«, grunzte der Brockner. »Aber bei der Kirche rumgammeln ist trotzdem nicht drin.«
»Ach so, dann sind Sie der Kirchenhausmeister?«
»Küster, heißt das.«
Ricarda nickte.
»Stimmt, Küster.«
Dann seufzte sie theatralisch.
»Oh, ich suche meinen Kater. Sie haben ihn nicht zufällig gesehen? Ronny, schwarz-rotes Halsband.«
»Eine Katze?«
»Ein Kater. Er ist gestern Morgen nicht nach Hause gekommen.«
Ricarda zog die Nase hoch.
»Heulte die etwa?«
»Hier war kein Kater.«
»Okay.«
Sie schniefte wieder.
»Aber Kopf hoch, der taucht schon wieder auf.«
»Okay.«
Sogar ihre Stimme zitterte.
»Sorry, nochmal.«
Sie war wirklich gut. Es hörte sich voll echt an. Sogar Madame Schüchtern genoss Ricardas Show. Sie saß auf ihrem Sofa, alle Tentakeln entspannt von sich gestreckt.
»Das geht schon in Ordnung. Viel Glück noch bei der Suche.«
Der Brockner drehte sich um und lief zu seinem Haus zurück. Erleichtert atmete ich aus und lehnte meinen Kopf gegen den Stamm. »So ein Idiot«, meinte Ricarda. Sie stand wieder unter meinem Baum und verdrehte die Augen.
Das konnte sie ziemlich gut. Man sah nur noch das Weiße. Ich kicherte. Unhörbar. Nur für mich. Und dann sagte ich, er ist eigentlich ganz nett. Laut. Zu Ricarda. Einfach so. 5 Wörter. Eine absolute Sensation. Auch Madame kniff kurz verwundert die Augen zusammen. Dann kramte sie unter ihrem Sofa eine Konfettikanone heraus und zündete sie in Lichtgeschwindigkeit. Die rosa Glitzerschnipsel kribbelten durch meinen ganzen Körper. Ich fühlte mich mutig und stark und unbesiegbar. Ich, whatever, meinte da Ricarda gelangweilt und setzte sich die Kapuze wieder auf. Natürlich hatte sie von meiner Sensation überhaupt nichts mitgekriegt. Du bist mir auf jeden Fall was schuldig. Sie grinste und das winzige Steinchen, das auf ihrem Schneidezahn klebte, blitzte auf. Dann verschwand sie Richtung Straße. Ich schaute ihr nach. Das letzte Fitzelchen Konfetti trudelte zu Boden. Madame ließ sich erschöpft von der kurzen Party aufs Sofa fallen und beim Brockner im Wohnzimmer ging das Licht an. Schnell rutschte ich vom Baum, geduckt sprintete ich quer über die Wiese zur Straße. Mein Hintern war mindestens so kalt wie meine Finger. Leider konnte ich nicht sofort nach Hause, ich musste noch Brot holen. Brot holen war in Ordnung, für mich und für Madame. Ich mochte die Bäckerei, die Wärme dort, den Geruch nach Brot und Gebäck, die immer gleichen Wörter. Einmal das Roggenglück, bitte. Geschnitten? Am Stück. 2 Monate üben. Mit Aaron. Zuerst musste er noch mit mir reinkommen, später reichte es, wenn er vor dem Geschäft auf mich wartete. Und irgendwann fing Madame an, die Bäckerei zu verschlafen. Seitdem war einmal das Roggenglück, bitte, und am Stück kein Problem mehr für mich. 6 Wörter. Laut.
Was dann passiert und wie dieses Buch den Testleserinnen Emma und Marlin gefallen hat, das haben die beiden uns am Telefon erzählt.
Hallo, ich bin Emma, ich komme aus Dresden und bin 11 Jahre alt. Also ich fand das Buch sehr cool, es war sehr gut gemacht. Am Anfang musste man erstmal so die Person checken, also wer ist. Weil es wird ja von einer Mats und einer Mattia geredet. Da muss man erstmal checken, dass Mats und Mattia dieselbe Person sind. Aber das habe ich schnell auf die Reihe bekommen. Ich fand das Buch sehr schön. Mir hat es gezeigt, dass die unterschiedlichsten Mädchen, Jungen, die unterschiedlichsten Menschen beste Freunde sein können. Ja, also ich fand es sehr toll. Also ich glaube, ein bisschen besser hätte wirklich die Personenbeschreibung sein können. Und zum Beispiel, ich habe das nicht so ganz verstanden mit dem, wo die Mama die neue Schülerin, also die Ricarda, in dem Victoria-Park gesehen hat. Ich wusste jetzt nicht, warum das so zusammenhängt und warum die Mattia das dann nicht sagen durfte. Das war ein bisschen mehr Beschreibung hätte ich mir gewünscht. Also ich bin ja jetzt 11 Jahre alt. Ich finde schon in dem, so ab elf würde ich schon sagen, ab 10 oder 11.
Hallo, ich bin Marlen Mahler und ich bin 12 Jahre alt und komme aus Herzberg. Ich habe für euch das Buch Luftmaschentage gelesen. Mir hat das Buch gut gefallen, weil es in dem Buch um 2 Freunde geht, die sich erst nicht so gut verstehen, aber dann werden sie Freunde. Doch auf einmal ist es dann so, dass die eine ein Geheimnis vor der anderen hat und dann fühlt sich die andere hintergangen, aber trotzdem vertragen sie sich. Ich fand es richtig cool, dass die beiden, Ricky und Mats, auf dem Schulhof gab es nämlich dort eine Figur, wo 2 Jungen abgebildet waren. Und die haben sie dann, weil sie beide so gerne häkeln, haben sie den Klamotten gemacht und haben das eine auch zum Mädchen gemacht, weil auf die Schule nicht nur Jungen, sondern auch Mädchen gehen. Ich fand das ganze Buch insgesamt eigentlich sehr gut und es hat mir gut gefallen. Also es gab nichts, was mir nicht gefallen hat. Ich finde, Jungs und Mädchen können das beide lesen, aber ich würde es eher ab 10 Jahren empfehlen, weil jüngere Kinder das noch nicht so gut verstehen. Tschüss!
Liebe Emma, liebe Marlin, vielen Dank nochmal für eure Meinungen zum Buch. Das war Luftmaschentage von Anne Becker, erschienen im Belz Verlag. Und wir sind mit den Luftmaschentagen noch nicht ganz fertig.
Nein, stimmt. Hier kommt nämlich die zweite Preisfrage des Tages. Was für ein Brot kauft Mats beim Bäcker?
Schreibt die Antwort auf. Frage 3 folgt in Kürze.
Und auch noch was zum Mitmachen haben wir diesen Monat.
Ja, ganz genau. Die diesjährige ARD-Kinderradionacht, die steht vor der Tür. Die findet am 24. November ab 20.05 Uhr auf NDR 2 statt. Da gibt es den ganzen Abend und die halbe Nacht Radioprogramm nur für Kinder. Dieses Mal unter dem Motto Schlafen? Nö. Die ARD-Kinderradionacht lauscht ins Dunkel. Wir hören mal rein, was uns da Spannendes erwartet.
Schon gehört? Es geht los mit dem großen Wettbewerb. Haben Sie im Radio erzählt. Nur mutige Kinder dürfen da mitmachen.
Es geht um Grusel. Also ich meine jetzt richtig Grusel.
Wir sollen uns was ausdenken. Mit Schlotterangst und Gänsehaut.
Hier geht's nicht um so ein bisschen Hui-Bui um Mitternacht. Es geht um Gruselsachen, bei denen es wirklich kribbelig wird.
So wie diese beiden denken jetzt Kinder überall in Deutschland über eine richtig gute Gruselidee nach. Es geht darum, sich einen Spuk einfallen zu lassen. Und darum, jemanden zu erschrecken.
Nachts im Zeltlager. Und wisst ihr, wem wir einen Schrecken einjagen sollen?
Mir. Leute, das ist schräg, ehrlich. Aber mit mir kann man's ja machen.
Das ist Frau Gröpelmeier. Sie ist Lehrerin.
Eine ziemlich beliebte Lehrerin. Hat gute Ideen.
Gerade bin ich mit den Kindern meiner 4. Klasse ins Zeltlager gefahren. Nach dem Sonnenuntergang ist es mein Schönstes, eine Gruselgeschichte vorzulesen.
Vorher kassiert sie immer die Taschenlampen ein.
Schon krass. Stockdunkel ist es, du im Schlafsack und sollst dir was von Geistern anhören.
Herrlich. Ja, da klappern den Kindern im Zelt schon mal die Zähne. Aber das Ganze ist natürlich nur Spaß.
Manche finden den Spaß ja ein bisschen übertrieben.
Deswegen haben die Kinder sich jetzt was überlegt.
So nach dem Motto, Rache ist süß.
Sie finden es cool, der Lehrerin auch mal ein Schrecken einzujagen.
Nur so aus Spaß.
Ein bisschen verdient hat sie schon.
Volle Gönnung.
Wisst ihr, Angstschweiß war noch nie mein Problem. Kenn ich gar nicht. Im Gegensatz zu euch. Tja, ich bin durch nichts zu erschüttern.
Die macht ganz schön dicke Backen.
Kann man wohl sagen.
Mit welcher Spuk- oder Gruselidee könnte man Frau Gröpelmeier einen Streich spielen und ihr die erste Gänsehaut ihres Lebens bescheren? Das ist die Aufgabe in diesem Jahr beim großen Vorfreude-Wettbewerb zur ARD-Kinderradionacht.
Ich hab da, glaube ich, schon eine Idee.
Aber meine ist besser.
Wir suchen Spukideen. Ein paar wichtige Tipps findet ihr in den Spielregeln zum Wettbewerb. Da steht zum Beispiel, wie ihr herausfinden könnt, wovor sogar diese Lehrerin sich fürchtet.
Also ich mache damit.
Ich auch. Vielleicht werde ich sogar berühmt.
Die drei Kinder mit den tollsten Ideen werden fürs Radio interviewt. Gesendet wird das dann in ganz Deutschland.
In der Kinderradionacht am 24. November.
Es gibt viele Preise. Alles Weitere findest du auf kinderradionacht.de.
Ein schaurig schöner Wettbewerb.
Wow, das klingt richtig cool. Also ich würde mitmachen, wenn ich ihr wäre.
Definitiv.
Darf ich mich vorstellen? Hallo, ich bin der Willi, ein grausames Gespenst, ein gruseliges Monster und ich komme, wenn du pennst. Mein Beruf ist das Erschrecken und darin bin ich gut. Wer sich mir entgegenstellt, braucht ungeheuren Mut, denn wenn ich schreie, Fratzen schneide, zittert selbst ein Actionheld wie Espenlaub. Aber leider fehlt der Nachwuchs in der Monsterwelt. Ja, ich bin ein Meister meines Faches in der Monsterkammer. Doch finde ich kein Lehrling, es ist echt ein Jammer. Dabei hätte ich so viel zu zeigen, ich kenne so viele Tricks. Doch bringt mir das alles ohne Lehrling nichts. Also wolltest du schon immer mal Monster sein? Nicht? Dann musst du nur laut mit mir schreien.
Ist doch gar nicht so schwer.
Wir kommen zu unserem nächsten Buch beim Bücherwurm von NDR Mikado. Es trägt den Titel
Henry Kolonko und die Sache mit dem Finden.
Um den geht es hier nämlich, um Henry. Das ist der, der gern verlorene Dinge findet und dem ursprünglichen Besitzer zurückgibt. Und deshalb sieht sein Zimmer auch ein wenig anders aus als deins.
Ja, außer du sammelst auch gern verlorene Dinge, um sie zurückzugeben.
Klar, außer du hast das gleiche Hobby wie Henry. Naja, also bei ihm zu Hause ist das auf jeden Fall so.
Erleichtert betrat Henry seine Insel. So nannte er sein Zimmer, weil er hier ganz in Ruhe nachdenken und einfach für sich sein konnte. Sein Papa kam nur selten rein und wenn, dann klopfte er vorher. Henry schob seinen blauen Sitzsack aus dem Weg und legte die eben ergatterte Zeitungsseite und den Apfel auf seinen Schreibtisch. Aus seiner Hosentasche pulte er einen grünen Knopf. Mit ausgestrecktem Arm nahm er ein großes Glas aus dem Regal neben seinem Schreibtisch und ließ sein Fundstück dort hineinfallen. Er schraubte den Deckel wieder zu und schüttelte es. Henry liebte das klickernde Geräusch, das die vielen bunten Knöpfe darin machten. 124, murmelte er und stellte das Glas zurück. Direkt daneben stand ein volles Trinkglas, aus dem ihn ein Gebiss angrinste. »Hey, Bissi«, sagte Henry und klapperte mit den Zähnen. Er hatte es letzte Woche gefunden und fragte sich immer noch, wie jemand ein Gebiss verlieren konnte, ohne es zu merken. Auf einem Zettel, den er gefaltet neben das Glas gestellt hatte, stand »Karl-Liebknecht-Straße, Asialaden, 12. Mai«. Henry notierte sich so zu jedem Fundstück den genauen Fundort und das Datum. Das Ganze übertrug er dann auch noch fein säuberlich in sein orangefarbenes Notizbuch. Auf dem unteren Regalbrett saßen nebeneinander aufgereiht große und kleine Kuscheltiere, die Henry in seinem Stadtviertel gefunden hatte. Ein Elefant mit rosafarbener Schleife, Fotoautomat, 1. Mai. Neben einem freundlich aussehenden Krokodil mit nur einem Auge, Clara Parkspielplatz, 12. April. Ein zweiter, ein grauer Schlappohrhase mit Halstuch, Eingang Konsum, 14. Mai, der sich an einen roten Papagei lehnte, Fensterbank Cems Späti, 5. März. Henry griff nach dem Papagei, knipste einen Schalter unter dessen Füßen an und setzte ihn zurück auf seinen Platz. »Dann wollen wir mal sehen«, sagte Henry, und der Papagei wiederholte mit krächzender Roboterstimme, »Dann wollen wir mal sehen!« Henry kicherte. Er nahm einen großen Bissen von seinem Apfel und breitete kauend die Zeitungsseite auf seinem Schreibtisch aus. Ganz oben stand, in dicken Buchstaben, »Ich suche!« Mit einem Kribbeln im Bauch fing Henry an, die Anzeigen von oben nach unten zu studieren. Wer hat am 17. Mai aus Versehen einen schwarzen Herrenschirm beim Biergarten am Bayerischen Bahnhof mitgehen lassen? Bitte melden. Wir vermissen unsere Katze Mimi. Zuletzt gesehen 16. Mai. Merkmale grau-schwarz getigert, weißer Bauch, kleiner Knick im rechten Ohr. Suche Schlüsselbund. Verloren am 15. Mai, Nähe Curry-Eck, Karl-Liebknecht-Straße. Neben zwei Haus- und Kellerschlüsseln ist ein sehr persönlicher Anhänger mit einer Minimaus daran. Rosafarbene Schleife. Finderlohn garantiert. Henrys Herz fing an zu klopfen. Ein Minimaus-Anhänger? Hatte er den nicht vorgestern gefunden? Er blickte auf die große Korkpinnwand vor sich. Dort sammelte Henry all seine weiteren Fundstücke. Schals, Schnullerketten, eine kleine Hundeleine, auf der Boss stand, ein selbstbemaltes Federmäppchen und jede Menge Schlüssel. Henry hatte sie mit großen Nadeln nebeneinander gepinnt. Mit den Fingern fuhr er durch die klimpernden Schlüssel. Glitzerdelfin, Foto, Anhänger, Lego-Figur, Eiffelturm, Mickey Maus. Enttäuscht betrachtete Henry die Comicfigur. Keine Schleife im Haar. Das war leider die falsche Maus. Henry überflog die letzten Anzeigen in der Zeitung. Seine Aufregung war mittlerweile ganz verpufft. Heute also kein Treffer. Entschlossen pfefferte Henry den restlichen Apfel in den Papierkorb.
So sieht es also aus bei Henry Kolonko im Zimmer. Und er freut sich jedes Mal riesig, wenn er jemandem ein Fundstück aus seiner Sammlung zurückbringen kann. Unverhofft und ungefragt schließt sich dieses Mal jemand seinem Hobby an. Pippa, die neue Nachbarin. Irgendwie total nervig, aber irgendwie auch cool.
Also, wonach halten wir Ausschau? Fragte Pippa. Dabei hüpfte sie umständlich über jeden einzelnen Gullideckel. Wortlos drückte Henry ihr das zusammengefaltete Vermisstenplakat von Mimi, einer grauschwarz getigerten Katze mit weißem Bauch und Knick am Ohr, in die Hand. »Ist die süß?« entfuhr es Pippa. »Sie hat ja ein Knickohr, genau wie Charlie.« Henry sah sie von der Seite an. »Das war unser Mops. Er ist letztes Jahr gestorben.« Sie blickte weiter auf das Plakat. »Oh, das tut mir leid«, sagte Henry. »Danke«, antwortete Pippa. »Ich war noch nie so traurig. Ein schwarzes Gefühl. Ein bisschen wie ein tiefer Brunnen.« Henry zog die Augenbrauen hoch. »Mama sagt, über Gefühle reden hilft. Und sie beschreiben hilft noch mehr.« »Aha«, sagte Henry. Er wusste nicht, was er sonst dazu sagen sollte. »Sie ist Psychologin«, sagte Pippa und zuckte mit den Schultern. »Das heißt, sie redet ganz viel mit Leuten, die oft traurig sind oder viele Ängste haben.« Pippa faltete das Plakat und gab es ihm zurück. »Wir brauchen Köder«, sagte sie, nun wieder fröhlich. »Köder? Ja klar«, Pippa nickte heftig. »Wir legen die hier im ganzen Viertel aus und spätestens am Abend kommt Mimi raus und holt sich die.« Henry überlegte. Die Idee war gar nicht schlecht. »Und in der Nacht legen wir uns auf die Lauer und fangen sie«, fuhr Pippa fort. »Okay, sie hat echt einen Knall«, dachte Henry. »Das erlaubt mein Vater nie«, sagte er. Pippa sah ihn an, als wäre er derjenige mit dem Knall. »Wir erzählen das doch nicht zu Hause«, lachte sie, als wäre das das Selbstverständlichste der Welt. Henry blieb stehen und sah sie an. Sie meinte das wirklich ernst. »Ich denk drüber nach«, sagte er und wunderte sich über sich selbst. »Wir müssen da lang. Ich muss noch was zurückgeben.« Nach 3 weiteren Gullideckeln und vielen Ideen von Pippa, was sich als Katzenköder eignen würde, blieben sie bei der Hausnummer 17 stehen. Henry studierte das Klingelschild und holte sein Notizbuch aus dem Rucksack. Auf einer Seite mit vielen winzig klein geschriebenen Namen strich er einen davon durch und schrieb einen neuen darüber. »Was machst du da?«, wollte Pippa wissen. »Datenpflege«, antwortete Henry. »Erkläre ich ihn andermal.« Damit steckte er seinen Fischkugelschreiber zurück in den Rucksack und zog einen Stoffhasen hervor. Das graue Fell war an vielen Stellen abgewetzt und um den Hals trug der Hase ein blassgrünes Halstuch. »Oh, ist der niedlich. Ist das deiner?« Henry ging nicht auf Pippas Frage ein. Er kontrollierte das Etikett. Mit großen Kugelschreiberbuchstaben, aber kaum noch leserlich, stand dort der Name Bietigheim. Er fuhr mit dem Finger über die Klingelschilder und nickte. »Bietigheim. Der dritte Name von oben. Diesen Namen gab es laut seinen Klingelschildlisten auf jeden Fall nur einmal im Viertel. Er musste richtig liegen.« Henry setzte den Hasen vorsichtig neben die weiße Eingangstür, strich die Schlappohren glatt und klingelte. Es dauerte keine 2 Sekunden, bis eine gestresste Frauenstimme antwortete. »Ja!« »Ihr Hase sitzt vor der Tür«, sagte Henry, schnappte sich seinen Rucksack und zog Pippa hinter sich her. Hinter einem Wohnmobil auf der anderen Straßenseite kam er zum Stehen. Dort beobachteten die 2, wie ein kleiner Junge sich an der Frau, die die Tür geöffnet hatte, mit einem freudigen Quietschen vordrängte und den kleinen Stoffhasen fest an sich drückte.
Hurra!
Das waren Ausschnitte aus Henry Kolonko und Die Sache mit dem Finden von Maya Konrad. Das Buch ist im Carlsen Verlag erschienen und wenn ihr es lest, dann erfahrt ihr nicht nur, ob Mimi, die Katze, wieder auftaucht, sondern auch, warum es irgendwie Schicksal ist, dass Pippa und Henry sich so gut verstehen und gemeinsam Abenteuer beim Suchen, Finden und Zurückgeben erleben.
Und hier kommt die dritte Preisfrage. Ihr habt ja gehört, Mimi, die Katze, wird vermisst, aber wie sieht sie aus?
Schreibt die Antwort auf. Gleich geht's mit der vierten Frage weiter. Und jetzt wird's ein bisschen gruselig, oder Julia?
Oh, das mag ich.
Ja, es wird auf jeden Fall wirklich spannend. Ich nehme euch mit nach Darkmoor Hall.
Darkmoor Hall ist ein altes Herrenhaus in England und das birgt viele Geheimnisse, Rätsel und spannende Abenteuer.
Ja, und die erleben die drei Freunde Kate, Gus und Billy.
Wie sie da hineingeraten sind? Wir tauchen ein in das nervenaufreibendste Lesevergnügen des Tages. Erstmal lernen wir Kate kennen. Die ist ziemlich genervt.
Genau, sie ist mit ihren Eltern an die englische Küste gezogen. Ein kleines Dorf, schlechtes Wetter, sie kennt niemanden. Also alles erstmal ziemlich ätzend.
Aber dann weckt Dartmoor Hall Kates Interesse. Für sie steht fest, das imposante Herrenhaus, das da oben auf der Klippe über dem Meer thront, das muss sie sich genauer ansehen. Praktisch, dass sie die Zeichenmappe von Gus gefunden hat. Der wohnt dort nämlich. Und das ist jetzt ihr Plan, die filigranen Zeichnungen zurückbringen und sich dadurch Zutritt zu diesem geheimnisvollen Anwesen verschaffen.
Nachdem sie der Straße vom Dorf aus etwa 5 Minuten lang gefolgt war, erreichte sie die Landzunge, die von hier aussah wie der Finger einer alten Hexe, der knochig und krumm ins Meer stach. Eine Einfahrt, die von einem großen schmiedeeisernen Tor versperrt wurde, führte zum Herrenhaus hinauf. Links und rechts der Torpfosten verlief eine hohe Mauer bis zu den Klippen. Kate suchte nach einer Klingel oder Ähnlichem, womit sie sich bemerkbar machen konnte. Doch sie fand nichts, weder am Tor selbst noch in der Mauer daneben. Schließlich rüttelte sie ein wenig an den Stäben des rechten Torflügels. Zu ihrer Überraschung gab er nach und schwang mit einem leisen Quietschen auf. Kurz entschlossen trat Kate hindurch. Ein Weg führte in sanften Windungen die schmale Landzunge hinauf. Insgeheim befürchtete sie, dass jeden Moment ein geifernder Wachhund auf sie zugeschossen kam, wild entschlossen, sie in Stücke zu zerreißen. Doch nichts dergleichen geschah. Sie begegnete keiner Menschenseele und es wirkte fast so, als wäre schon seit langer Zeit niemand mehr den Weg nach Darkmoor Hall hinaufgegangen. Das Herrenhaus bestand aus einem Haupttrakt und 2 symmetrisch angeordneten Seitentrakten. Die schmutzig-graue Fassade war schmucklos, die Fenster glichen winzigen Schießscharten und auf dem Dach stachen unzählige spitze kleine Schornsteine in den Himmel. Je näher Kate dem Gebäude kam, desto mehr Einzelheiten fielen ihr auf. An den Dachrinnen und auf abbröckelnden Mauervorsprüngen wimmelte es vor steinernen Statuen mit zu schaurigen Fratzen verzogenen Mündern. Die Fenster des linken Traktes waren verstaubt und blind. Das Haus musste früher eine imposante Erscheinung gewesen sein und Reichtum und Macht ausgestrahlt haben. Jetzt wirkte es nur noch kalt, abweisend und verlassen. Sie ging die breiten, ausgetretenen Stufen zum Eingang hinauf. In der Mitte der mächtigen Eichentür befand sich ein Türklopfer aus Messing, der vom Maul einer Teufelsfratze gehalten wurde. Kate zog an dem bleischweren Ring und ließ ihn zurück auf das Holz krachen. Der dumpfe Schlag schien bis in die hintersten Winkel des Hauses zu hallen. Sie wiederholte den Vorgang noch 2-mal, dann wartete sie. Vom Fuß der Klippen drang das leise Rauschen des Meeres zu ihr herauf und irgendwo krächzte ein Rabe, ansonsten war es beinahe gespenstisch still. Kate wollte gerade erneut zum Türklopfer greifen, als schlurfende Schritte von innen zu hören waren. Ein Riegel wurde aufgeschoben und kurz darauf öffnete sich die Tür. Ein Mann in schwarzer Livree erschien in dem dunklen Spalt. Er hatte graue, leblos wirkende Augen, schütteres Haar und ein zerknittertes Gesicht, das Kate an zerknülltes Papier erinnerte.
»Ja?« brummte er und musterte sie finster.
»Hi«, erwiderte Kate und holte die Zeichenmappe unter ihrer Jacke hervor. »Ich habe am Strand diese Mappe gefunden. Darauf steht der Name Gustav Greenville. Ich habe gehört, dass er hier wohnt und möchte sie ihm gerne zurückgeben.«
»Hm«, brummte der Mann, zweifelsohne der Butler von Darkmoor Hall, und streckte auffordernd die Hand aus. »Danke.«
Kate zögerte. Wenn sie ihm die Mappe gab, verspielte sie womöglich ihre einzige Chance, sich das riesige Haus von innen anzusehen. Und das interessierte sie mindestens ebenso sehr wie das Äußere.
»Ich möchte Gustav die Zeichnungen persönlich geben«, erwiderte sie daher.
Wow, ich will wissen, wie es weitergeht.
Ja, kein Wunder. So geht es bestimmt allen, die das Buch lesen. Man kann es wirklich kaum aus der Hand legen.
Aber jetzt sag mal, trifft sie Gustav und schafft sie es ins Haus?
Gute Frage. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten.
Bitte. Eine Stelle schaffen wir noch, oder?
Okay, also dann verrate ich schon mal so viel. Kate hat's reingeschafft und schaut sich mit Gustav, auch Gus genannt, zusammen geheimnisvolle Familienerbstücke an. Und eines dieser Stücke... Ein goldener Kompass steht in Zusammenhang mit einer mysteriösen Botschaft.
Die da lautet?
Am Morgen das Leuchten, am Mittag der Schlot, am Abend das Läuten, um Mitternacht der Tod. Wo sie sich begegnen im Schriftenrund, befreiet die Winde aus Dämons Schlund.
Das klingt wie ein Rätsel, sagte Kate. Wie bei einer Schatzsuche.
Schon möglich. Am Morgen, am Mittag, am Abend, wenn sie sich begegnen, murmelte Kate und kaute nachdenklich auf ihrer Unterlippe herum. Morgens wird es hell, deshalb vielleicht das Leuchten, und der Schlot steht für die Fabrik, in der man mittags arbeitet. Abends läuten die Glocken. Und um Mitternacht stirbt man? Sie sah Gus fragend an, doch der zuckte nur mit den Schultern.
Oder vielleicht ist das Alter gemeint. Die Kindheit ist der Morgen, der Mittag, die Jugend und so weiter.
Versuch's gar nicht erst, erwiderte Gus. Bisher hat noch niemand herausgefunden, was der Text zu bedeuten hat.
Aber es muss doch einen Grund gegeben haben, warum dein Großvater ihn im Testament aufgeschrieben hat.
Wer weiß, Augustus war ein ziemlich sonderbarer Mann. Vielleicht ist es bloß wirres Zeug.
Kate versuchte, sich ihre Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Aber Gus hatte recht. Der Text konnte alles Mögliche bedeuten. Und wenn seine Familie seit Generationen keine Ahnung hatte, worauf er sich bezog, würde sie es wohl kaum in ein paar Minuten gelöst bekommen. Sie trat an eines der großen Fenster und sah hinaus aufs Meer. Das Herrenhaus stand nur wenige Meter von den Klippen entfernt. Kate fragte sich mit einem Schaudern, ob eines Tages das gesamte Herrenhaus ins Meer stürzen würde.
Gus unterbrach ihre Gedanken.
»Danke, dass du hergekommen bist«, sagte er leise. Kate sah ihn verwundert an.
»Wieso?«
»Es hat sich schon lange niemand mehr mit mir unterhalten. Also so richtig, meine ich.«
»Kein Wunder, wenn dich nie jemand zu Gesicht bekommt«, erwiderte Kate.
Irgendwo im Haus erklang das dumpfe Schlagen einer Standuhr. Kate musste an die vielen Räume von Darkmoor Hall denken, die sie noch nicht gesehen hatte. Sie blickte Gus unternehmungslustig an.
»Zeigst du mir ein bisschen was vom Haus?«
Gus zögerte.
»Ich könnte dir den Salon im Erdgeschoss zeigen. Über dem Kamin hängt ein echtes Schwert. Angeblich hat es mal einem Kreuzritter gehört.«
Kate deutete auf die Flügeltür am gegenüberliegenden Ende des Raums.
»Und was ist da?«
»Der Ostflügel. Die Räume dort stehen schon seit langem leer. Da gibt's zum Beispiel eine Bibliothek mit Regalen bis unter die Decke. Und überall Kunstwerke. Aber ich darf den Flügel nicht betreten. Seit ich hier wohne, sind die Türen abgeschlossen.
Wahrscheinlich will meine Tante sicher gehen, dass ich nicht heimlich dort herumschleiche und eines der teuren Erbstücke kaputt mache. Moment mal, warf Kate ein. Wenn der Ostflügel verschlossen ist, woher weißt du dann von der Bibliothek und den Kunstwerken? Gus lächelte. Ich hab herausgefunden, wo die Schlüssel versteckt sind. Dann nichts wie los, sagte Kate. Die Aussicht, einen verbotenen Teil des Herrenhauses zu erkunden, reizte sie weitaus mehr als ein altes Schwert. Aber meine Tante mag keine fremden Kinder im Haus. Deine Tante mag einfach keine Kinder. Sie stiegen die Treppe hinunter und huschten durch die dunkle Eingangshalle in einen kleineren Raum mit Kamin, Teppichen, Brokatvorhängen und einem Wandgemälde. Gus ging zum Kamin und deutete auf einen langen metallenen Gegenstand, der in zwei massiven Halterungen über dem Sims ruhte. Wie versprochen, ein echtes Schwert. Es heißt, dass Ignatius Greenville es auf dem Kreuzzug erbeutet hat, in den er für die englische Krone gezogen ist. Wow, machte Kate und trat näher. Ist deine Familie adelig? Allerdings, angeblich sind die Greenvilles in direkter Linie mit König Artus verwandt. Kate pfiff anerkennend. Willst du damit sagen, dass ich dem Nachfahren eines Ritters der Tafelrunde gegenüberstehe? Gus winkte ab. Das ist über 1500 Jahre her. Wahrscheinlich ist inzwischen halb Großbritannien mit König Artus verwandt. Außer in Darkmoor-on-Sea besaßen die Greenvilles keinen großen Einfluss. Sie hielten sich trotzdem für schrecklich wichtig. Kate wandte sich wieder dem Schwert zu. Bewundernd betrachtete sie die glänzende Oberfläche, stellte sich schließlich auf die Zehenspitzen und fuhr mit den Fingern über das harte, kühle Metall. Aus einer Laune heraus umschloss sie den Griff, aber es gelang ihr nicht, die mittelalterliche Waffe auch nur einen Millimeter zu bewegen. »Was fällt dir ein?« Erschrocken fuhr Kate herum. Eine alte, schwarz gekleidete Frau stand in der Tür zur Halle. Ihr stechender Blick bohrte sich in Kate und verursachte ihr ein unangenehmes Kribbeln in der Magengrube. Zu ihrem eigenen Unmut merkte sie, dass sie rot wurde. »Wie kannst du es wagen, irgendetwas in diesem Haus anzufassen?« Die Worte der Frau knallten durch die Luft wie Peitschenhiebe. Unsicher sah Kate zu Gus, doch der war keine große Hilfe. Mit jedem Schritt, den seine Tante in den Raum trat, schien er ein Stück mehr in sich zusammenzusacken. Ihr kalter Blick heftete sich auf Kate. »Raus! Aus meinem Haus! Sofort! Komm nicht wieder her! Du bist hier nicht erwünscht!«
Das waren Ausschnitte aus »Das Geheimnis von Darkmoor Hall« von Nina Schwieling, erschienen im Rowohlt Verlag. Und auch hierzu haben wir selbstverständlich noch eine Preisfrage vorbereitet.
Bei unserer vierten und letzten Preisfrage geht es darum, was Kate im Darkmoor Hall-Anwesen angefasst hat. Erinnert ihr euch, was hat sie angefasst?
Schreibt die Lösung auf, die Adressen für eure Antworten, die gibt's gleich.
Mehr Gruselmusik, immerhin geht's doch auf Halloween zu.
Ja, stimmt. Oh, ich bin auch schon dabei zu überlegen, ob ich mich verkleide und wenn, als was.
Ja, also bei mir steht auf jeden Fall entweder Geist oder so ein fieser Pirat zur Auswahl.
Klingt gut. Ich merke schon, Vampire, geheimnisvolle Villen und nervenaufreibende Rätsel, das ist genau euer Ding. Na klar, wer liebt denn das nicht?
Da habt ihr großes Glück gehabt. Ich habe nämlich noch einen Megatipp für euch. Wir haben ein Grusel-Hörspiel für euch gemacht.
Wo können wir das hören?
Ja, jetzt kommt's bei dem Hörspiel. Da könnt ihr nämlich sogar selbst entscheiden, wie es weitergeht. Und deshalb hört ihr es am besten online. Aber wartet, wir haben einen ziemlich coolen Trailer für euch vorbereitet. Moment.
Der ist größer als ein normaler Wolf.
Ich bin auch kein normaler Wolf.
Du liebst Escape Games? Spannende Hörspiele sind dein Ding? Ein bisschen gruselig darf es auch sein? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Das interaktive Adventure-Hörspiel Die Villa im Wald.
Wir brauchen deine Hilfe nämlich jetzt wieder dringend. Wie sollen die drei sich entscheiden?
Immer wieder darfst du entscheiden, wo es lang geht. Doch gib gut Acht. Vampire, Werwölfe und andere Horrorgestalten warten am dunklen Wegesrand auf dich.
Haben sie nicht wenigstens vielleicht einen klitzekleinen Hinweis?
Wo könnten Mayas Eltern sein?
Neugierig? Dann klicke auf adventure-hörspiele.ard.de. Die Villa im Wald. Ein Adventure-Hörspiel der ARD für alle ab 9. Lass dir dieses Hörspielabenteuer nicht entgehen.
Kennt ihr das eigentlich, dieses Adventure-Hörspiel?
Ja, also ich kenn's nicht, aber Julia kennt es natürlich.
Wieso?
Wieso? Weil du da mitspielst.
Ja, ja.
Ja, bitte keine Bescheidenheit hier.
Für mich ist es nicht mehr neu, deswegen ich werde es meinem Sohn empfehlen.
Du spielst auf jeden die Mutter. Fall.
Also bevor ihr das Adventure-Hörspiel anklickt, bekommt ihr selbstverständlich auch noch die gewünschte Gruselmusik.
Du hast ja keinen Plan, schon seit 1000 Jahren erschrecke ich Menschen Nacht für Nacht. Ich sehe gruselig aus, schleiche mich im Dunkeln raus und mach meinen Job bis früh um 8. Dieses Monsterleben an den Fersen kleben und sich anschleichen ist schwer. Ich bin langsam echt schon ausgebrannt, ich glaub, ich kann nicht mehr.
364 Tage sind genug, darum nehme ich mich für heute raus. Denn wenn die Straßen voll mit Kindern sind, bleibt für mich doch kein Applaus. Und stehe ich jeden Tag vor dem Spiegel, üb ich wilde Fratzen ziehen. Ja, dann sehe ich zu all dem Übel aus wie Tobi von 3 Berlin.
Wenn du sagst, bitte bleib, weil Halloween uns Monster braucht, sag ich nein, tut mir leid. Nicht böse sein, ich schreib dir auch. Ja, als Monster hat man immer viel zu tun. Und als Monster keine Zeit, um auszuruhen. Darum nehm ich mir und es bleibt dabei. Dieses Halloween mal endlich frei.
Monsterstreik.
Schau sie dir alle an, wie sie im vollen Wahn verkleidet um die Häuser ziehen. Kleine Hexen, Monster und Vampire und sie nennen es Halloween. Rennen von Tür zu Tür und sie betteln für eine Handvoll Zuckerkram. Süßes, sonst gibt's Saures und dieser Mist kommt auch noch an.
Nur von Tür zu Tür, komm schon, glaube mir, ist doch lame, das ist Kinderkram. Denn als Monster hab ich promoviert und mach das ganze Jahr Alarm. Sind sie süß, werd ich sauer. So ein Monsterleben ist schon ziemlich hart. Darum fliege ich nach Mexiko zum Dia de Muertos, setz es ab als Studienfahrt.
Wenn du sagst, bitte bleib, weil Halloween uns Monster braucht, sag ich nein, tut mir leid. Nicht böse sein, ich schreib dir auch.
Und damit sind wir schon fast durch mit der Oktobersendung vom Bücherwurm.
adventure-hörspiele.ard.de, Hörspiele mit OE, war das für die Villa im Wald, oder?
Ganz genau. Und die Infos, die findet ihr alle nochmal auf unserer Website ndr.de/mikado. Und da stehen selbstverständlich auch nochmal alle Bücher von heute aufgelistet.
Und wenn ihr auch mal Buchtester oder Buchtesterin werden wollt, dann könnt ihr auf unserer Seite auch gleich unser Formular ausfüllen. Das findet ihr dort unter Mach mit.
Und in der nächsten Sendung geht es um ein Halstuch voller Lügen. Da geht es um das Aufwachsen in der DDR, um Freundschaft, Familie und das Großwerden in einer Welt, die auf Lügen gebaut ist. Ihr solltet mindestens 10 Jahre alt sein.
Also her mit euren Bewerbungen, wir freuen uns.
Und jetzt noch die Adresse für unser Gewinnspiel. Wer uns schreibt, sollte unbedingt 2 Dinge mitteilen. Wie alt ihr seid und welches Buch aus dieser Sendung heute ihr gewinnen möchtet.
Unsere E-Mail-Anschrift mikado@ndr.de. Noch einmal mikado@ndr.de. Und unsere Postanschrift NDR Mikado 20149 Hamburg. Nochmal zum Mitschreiben: NDR Mikado 20149 Hamburg.
Wer war heute mit dabei im Bücherwurm?
Heute im Team waren Corinna Gartmann und Angelika Körber, Marion von Klarenau, Katharina Marenholz und Lisa Krumme.
Gelesen haben für uns Julia Nachtmann und Stefan Schad. Und Moderatorin am Mikro war Anouk Charlaine. Und gemeinsam sagen wir
Tschüss!
Wie verkleidest du dich denn an Halloween, Anouk?
Halloween, das ist doch irgendwie so ein amerikanisches Ding. Ich feiere das ehrlich gesagt eigentlich nicht.
Ja, aber Spaß macht's schon, oder?
Naja, Spaß
Kostüme,
macht's schon.
Kostüme, Monster-Cupcakes, Nachtwanderung mit Taschenlampe und so.
Ja,
oder?
Ja. Schauergeschichten, Kunst, Blut, Spinnweben,
ja.
Deko. Naja, das ist ja eigentlich nur von der Spinnweben-Deko-Industrie in Deutschland angekurbelt,
ehrlich
damit
gesagt,
die ihren Kram loswerden.
Bin ich eigentlich immer froh, wenn ich gerade mal keine ungewollte Spinnweben-Deko in der Ecke in der Wohnung habe.
Och, komm.
Oh, nun.
Das war Mikado, Podcast für Kinder vom NDR.